Eine Frau hatte einen schweren Unfall. Schwer verletzt wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Viele Tage hing ihr Leben am seidenen Faden. Doch dann verbesserte sich ihr Zustand plötzlich und sie wurde völlig gesund. Seitdem feiert diese Frau diesen Tag als ihren zweiten Geburtstag. Jedes Jahr erinnert sie sich an den Tag, an dem Gott sie vor dem Tod gerettet hat. Ihr Lieben, solche denkwürdigen Rettungstage gibt es im Leben vieler Menschen. Und vielleicht erinnerst du dich auch an solch einen Tag in deinem Leben. Es gibt sogar ganze Völker, die solche Rettungstage feiern. Die Franzosen legen ihre Arbeit am 14. Juli nieder. Das ist der Tag, an dem vor 225 Jahren die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit des Volkes ausgerufen wurde. Oder die Amerikaner feiern ihren Unabhängigkeitstag jedes Jahr am 4. Juli. Und wir erinnern uns am 3. Oktober, dass die Mauer, die einst unser Land teilte, gefallen ist. 28 Jahre lang durften die Menschen in der DDR ihr Land nicht verlassen. Doch dann geschah das Wunder, dass die Grenzen am 9. November 1989 geöffnet wurden und sie sollten nie wieder geschlossen werden. Die DDR wurde am 3. Oktober 1990 aufgelöst. Auch das Volk Israel feiert jedes Jahr solch einen Rettungstag. Es ist der Tag, an dem Gott die Israeliten vor der mörderischen ägyptischen Armee rettete, die sie verfolgte. Es ist der Tag, an dem sie trockenen Fußes durch das Schilfmeer zogen und die Ägypter hinter ihnen ertranken. Daran erinnert sich das Volk jedes Jahr beim Passafest bis heute. Dieser Rettungstag hat sich unauslöschlich in die Erinnerung des Volkes Gottes eingegraben. Und auch Gott ist diese Rettung so wichtig, dass er sich selbst immer wieder in seinem Wort vorstellt als der Gott, der dich aus Ägypten geführt und gerettet hat. Die Ägypter hatten über das ganze Land Grenzposten verteilt, die Auffälliges an den Königshof meldeten. So war es für den Pharao kein Problem, die Israeliten zu finden, als er seine Meinung geändert hatte. Er bereute sehr schnell, die Israeliten freigegeben zu haben. Mit einer Eliteeinheit jagte der Pharao nach Migdol, um ein Exempel zu statuieren. Die Israeliten sollten für den Tod seines Sohnes bezahlen. Dem Pharao wurde gemeldet, dass die Israeliten in der Falle saßen. Drei unüberwindliche Hindernisse umschlossen sie. Vor ihnen lag das Schilfmeer, an beiden Seiten türmten sich ein Gebirge auf und hinter ihnen rückten die Soldaten des Pharaos heran. Obwohl die Wolkensäule Gottes immer noch bei seinen Leuten war, reagierten die Israeliten typisch menschlich. Sie schrien vor Angst und machten Mose heftige Vorwürfe. »Warum hast du uns das angetan, Mose? Sollen wir hier in der Wüste sterben? Wir haben auch gleich gesagt, lass uns in Ruhe.« Von wegen Not lehrt beten. Ich habe schon viele Menschen wie die Israeliten kennengelernt, die hat die Not eher das Fluchen gelehrt. Wenn wir Gott noch nicht richtig kennen, führt uns die Not oft weit weg von ihm als zu ihm hin. Und wenn wir ihn nicht als liebenden Vater angenommen haben, treibt uns die Not eher aus seiner Nähe als in seine Arme. Daher ist es wichtig, dass wir uns die Augen von Gott öffnen lassen, damit wir unsere Situation mal richtig erkennen können. Wir müssen erstens unsere Lage richtig einschätzen. Um uns das zu erleichtern, wird in christlichen Kreisen immer wieder über Sünde gesprochen. Trotzdem scheint die Bedeutung dieses Wortes kaum noch jemandem klar zu sein. Vielleicht kennt ihr die Anekdote, wo der Mann ausnahmsweise allein in den Gottesdienst geht, weil seine Frau krank zu Hause bleiben muss. Und als er zurückkommt, fragt die Frau: Und worüber hat der Pastor denn heute gesprochen? Über die Sünde. Ja, und was hat er dazu gesagt? Er war dagegen. Stimmt, Pastoren sind immer irgendwie gegen die Sünde. Aber das hat ja einen guten Grund. Die Sünde ist quasi die Krankheit, die der christliche Glaube heilen will. Und der Arzt, der die hässliche Diagnose Krankheit stellt, ist deswegen ja noch lange nicht unser Feind. Er wird uns so bald wie möglich sagen, was zu tun ist, damit Heilung oder wenigstens Besserung eintreten kann. Ähnliches gilt bei dem Thema Sünde. Sie hat unser Leben angegriffen und teilweise zerstört. Sie ist gefährlich. Aber Gott kennt Hilfe und Heilung. Und deswegen sprechen Pastoren und Christen so viel von Sünde, weil sie auf diese Krankheit aufmerksam machen wollen und auch ein Heilmittel dagegen kennen. Der Maler Michelangelo hat mal versucht, die Sünde im Bild festzuhalten. Schaut euch diese beiden Bilder von Adam vor und nach dem Sündenfall einmal an. Was hat sich verändert? Welche Auswirkungen hat die Sünde? Ich finde, der Adam, der mit der Sünde infiziert wurde, sieht schrecklich verändert aus. Er ist irgendwie entstellt und um Jahre gealtert. Er hat sich die Haare gerauft. Er sieht leidend aus. Sein Leben ist voller Risse. Eine Umfrage hat gezeigt, dass viele Menschen heute ein großes Bedürfnis haben, wieder rein zu werden. Besonders junge Leute kommen sich manchmal vor wie eine leere Cola-Dose, aufgerissen, ausgesoffen und weggeschmissen. Jesus hat dazu mal gesagt, aus dem Herzen des Menschen kommen eine Menge böse Gedanken und mit ihnen Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier und andere schlimme Dinge wie Hinterlist, Neid, Lüsternheit und Unvernunft. All das macht den Menschen unrein. Es ist leider eine Tatsache, dass wir von vielen schlechten Gewohnheiten kaum noch loskommen. Manches von dem, was wir uns angeeignet haben, hat etwas Süchtigmachendes an sich. In bestimmten Bereichen lässt sich das ganz einfach erkennen. Wir wissen alle, dass jemand Heroin oder andere Drogen nimmt, wahrscheinlich süchtig ist. Ebenso würden wir zugestehen, dass man von Alkohol, Nikotin, Tabletten, Fernsehen, Computerspielen, Internet und Ähnlichem abhängig werden kann. Aber es gibt noch viel mehr Dinge, von denen wir auch nicht so leicht loskommen. Wutausbrüche, Neid, Arroganz, Verleumdung, sexuelle Perversion und auch ein tief sitzendes Misstrauen gegen Gott und andere Menschen. Und vielleicht spürst du jetzt, dass Gott da gerade seinen Finger auf eine offene Wunde bei dir legt. Tausendmal hast du es schon versucht, die Sache in den Griff zu kriegen, aber immer bist du gescheitert. Dann achte doch jetzt mal darauf, was der Apostel Johannes dir für einen guten Rat mitgibt. Er sagt, wenn wir unsere Schuld eingestehen, dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott Wort hält. Er wird uns dann alle unsere Schuld vergeben und uns von aller Sünde reinigen. Von aller Sünde reinigen. Denn jeden, den der Sohn Gottes freispricht, der ist wirklich frei. Die Bibel versteht Sünde also nicht nur als ein Versagen und eine Verfehlung. Sünde ist viel mehr. Sie ist eine Macht, die uns gefangen hält. Wir werden mit ihr nicht fertig, indem wir uns entschließen, es ab sofort besser zu machen. Die Sünde hält uns fest im Griff. Von uns aus gibt es kein Entkommen. Wir sind ihr ausgeliefert wie ein Sklave ihrem Herrn. Vor uns liegt ein Meer an Versuchungen. Neben uns türmt sich ein Gebirge von schlechten Angewohnheiten auf. Und die, die wir verletzt haben, jagen hinter uns her wie der Pharao hinter seinen israelitischen Sklaven. Gibt es einen Ausweg? Menschlich gesehen ist das hoffnungslos. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Darum nimm dir doch mal die Zeit, über ihn nachzudenken. Zweitens, besinn dich und schau auf deinen Gott. Mose sagt zum Volk, fürchtet euch nicht. Bleibt stehen und schaut hin, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt still sein. Wenn die Welt um uns herum bebt und ins Wanken gerät, dann bleibt oft nur eins, dass wir Gott den Kampf überlassen. Wenn wir zu fallen drohen, weil wir mit unserem Leben nicht zurechtkommen, dann hilft oft nur eins, dass wir uns unserem Gott anvertrauen. Gott arbeitet deswegen oft am Rand unserer Möglichkeiten. Es ist nämlich die einzige Chance, wie er uns erreichen kann. Er bewirkt so viel in unserem Leben, aber wir merken es oft nur, wenn wir am Abgrund stehen. Wann sonst bleiben wir denn wirklich mal stehen und schauen auf ihn? Wann nehmen wir uns die Zeit, uns Gott zuzuwenden und sein Wirken zu beachten? Auf der Holland-Freizeit versuchen wir Jahr für Jahr, das mit den Kindern einzuüben. Wir haben ja Zeit und verbringen daher viel Zeit mit Gott. Wir schauen uns an, was er für uns tut. Wir lesen in der Bibel, wir beten mit ihnen. Und ohne dass wir die Kinder ständig darauf hinweisen oder irgendeinen Druck ausüben, wenden die Kinder sich nach und nach Gott zu. Sie spüren, dass sie Jesus brauchen und dass es nicht schlau wäre, ohne ihn weiterzugehen. Die Bibel hat auch dafür einen Begriff. Sie nennt das Umkehr oder auch Bekehrung. Und tatsächlich gehört dieser Schritt unbedingt zu einem Leben mit Gott dazu. Irgendwann müssen wir uns alle entscheiden, ob wir mit Gott in die Zukunft gehen wollen oder ohne ihn in unseren Untergang rennen. Jesus unterstreicht das, indem er seine allererste Predigt mit den Worten beginnt: Kehrt um. Kehrt um zu eurem Gott und glaubt an die gute Nachricht, die ich euch bringe. Der Retter wird als Kind armer Leute geboren. Für ihn ist kein Platz auf dieser Welt, sodass er in einem Stall geboren wird und in einer Futterkrippe schläft. Und trotzdem macht uns kein Kind reicher auf dieser Welt als Jesus. Glaubst du das? Der verlorene Sohn kommt heim und er bekommt eben nicht den Fußtritt des Vaters, vielmehr sieht er Freudentränen und darf sich in den ausgebreiteten Armen seines Vaters geborgen fühlen. Vertraust du auch für dich darauf? Der kleine Zachäus wird von allen übersehen, aber nicht von Jesus. Der sieht ihn oben im Baum sitzen. Und Jesus geht auf ihn zu und wird sein Gast. Jesus heilt damit die verletzte Seele eines Menschen. Nimmst du das für dich in Anspruch? Und schließlich hängt Jesus einsam und verlassen an einem Kreuz. Doch er zeigt damit, dass niemand mehr von Gott verlassen sterben muss. Er wird getötet. Und trotzdem bleibt er das Leben in Person. Glaubst du, dass auch du leben wirst, wenn du stirbst? Lauf bitte nicht einfach weiter auf den Abgrund zu. Bleib stehen und klär diese wichtigen Fragen für dich. Schau auf Gott, der für dich kämpft und sein Leben für dich einsetzt. Und beachte seine Zeichen und setz selber welche. Als die Israeliten sich ihrem Gott zuwandten, geschahen zwei wunderbare Dinge. Der Engel Gottes, der sonst ständig vor dem Volk herging, trat nun an das Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst immer vor ihnen herging, stellte sich hinter sie, sodass sie zwischen den Ägyptern und den Israeliten stand. Auf der Seite der Ägypter war sie dunkel, aber auf der Seite der Israeliten erhellte sie die Nacht. So konnten die Ägypter den Leuten von Israel die Nacht über nicht näher kommen. Gott schickt einen Engel, der das Heer der Ägypter aufhält. Das hat in dem ganzen Chaos vermutlich keiner so richtig gesehen. Aber es ist doch wahr, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, über dir zu wachen. Gesehen haben die Israeliten aber auf jeden Fall das zweite Zeichen. Die Wolkensäule Gottes stellte sich zwischen die verfeindeten Völker mitten rein und sie leuchtete den Israeliten in der Nacht den Weg, für die Ägypter blieb es stockdunkel. Auch in unserem Leben geraten wir manchmal in schwierige Situationen. Das lässt sich nicht immer vermeiden. Aber wir können lernen, unseren Kleinglauben auf Abstand zu halten. Wir können es üben, Gottes Zeichen zu beachten, um wieder neu zu sehen, dass Gott auch für uns da ist. Denn er hat doch auch uns versprochen, immer bei uns zu sein. Da erhob Mose seinen Stab und streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ die ganze Nacht über einen starken Ostwind wehen, der das Wasser zurücktrieb. So verwandelte sich das Meer in trockenes Land. Das Wasser teilte sich, es stand auf beiden Seiten wie eine Mauer, und die Israeliten gingen trockenen Fußes mitten durchs Meer. Gott hat hier wirklich ein großes Wunder getan. Ein Meer zu teilen ist ja schon schwierig, aber den Boden so schnell trocken zu legen, dass man darauf laufen kann, ist wirklich eine Meisterleistung. Trotzdem kostete es die Israeliten sicher ganz viel Mut, den Weg auf dem Meeresgrund zu gehen. Auf beiden Seiten stand das Wasser bedrohlich immer noch viele Meter hoch. Als sie auf der anderen Seite das Ufer erreichten, war das sicher wie ein zweiter Geburtstag. Ein neues Leben fing für die Israeliten an. Die Ägypter und mit ihnen ihr altes Leben lagen auf dem Meeresgrund begraben. Der Apostel Paulus vergleicht daher in 1. Korinther 10 dieses Ereignis mit der Taufe. Er sagt: Ich will, dass ihr euch klar macht, liebe Brüder und Schwestern, wie es unseren Vorfahren nach dem Auszug aus Ägypten ergangen ist. Sie waren alle unter der Wolke und gingen alle durch das Meer. Sie alle wurden durch die Wolke und das Wasser des Meeres auf Mose getauft. Leider gibt es in unserem Land viele unterschiedliche Meinungen über die Taufe. Einige haben sie als Baby empfangen und meinen nun, dass sie damit die Eintrittskarte in den Himmel bekommen haben. Sie können sich zwar nicht mehr an den Tag der Taufe erinnern, er spielt auch keine Rolle in ihrem Leben, aber er soll ihnen am Ende ein neues Leben bringen. Andere haben es nie gewagt, sich taufen zu lassen, weil sie sich nicht überwinden konnten, in der Gemeinde vorne zu stehen und ins Wasser zu steigen. Sie leben schon lange mit Gott. Sie sind von Herzen gerne Christ, aber durchs Wasser wollten sie bisher nicht mit ihrem Gott gehen. Nun ist es sicher richtig, dass es mehr auf unseren Glauben an Jesus ankommt als auf die Taufe. Aber unwichtig ist die Taufe deswegen noch lange nicht. Ich jedenfalls möchte meinen Glauben nicht ohne meine Taufe leben. Und Jesus hat das auch nicht gewollt, wenn er in einem Atemzug sagt: Wer glaubt und getauft ist, wird gerettet. Über viele Jahre war mir dieser Zusammenhang nicht aufgefallen. Ich lebte mit Jesus, ich glaubte und betete, ich arbeitete in der Gemeinde mit und ich sah keine Veranlassung, mich taufen zu lassen. Doch tief in meinem Innern, da wusste ich, dass mir etwas fehlte. Ich war nicht dabei, als das Volk Gottes durch das Meer zog. Ich hatte das Zeichen Gottes nicht miterlebt und konnte ihren starken Glauben daher nicht teilen. Erst eine Predigt schaffte bei mir den Durchbruch. Ich weiß nicht mehr viel davon, nur ein Bild ging mir nicht mehr aus den Augen, eine Nuss, weicher Kern und harte Schale. Unser Glaube, der weiche Kern unseres Lebens, der braucht eine harte Schale, um gegen Zweifel, Probleme und Krisen gewappnet zu sein. Und diese Schale wird ihm mit der Taufe gegeben. Sie legt sich um unseren Glauben herum und schützt ihn. Am 1. Juli 1990 habe ich mir diese Schale anlegen lassen und ich habe es nicht bereut. In Zeiten der Not ist mir meine Taufe ein ganz kostbarer Schatz. Ich halte sie vor mich, wenn der Teufel mal wieder an meinem Leben rütteln will. Ich reibe sie ihm unter die Nase, wenn er Zweifel bei mir streuen will. Es war falsch von mir, so lange auf die Taufe zu warten. Und ich wünsche keinem von euch, dass ihr euren Glauben so lange ohne die Taufe im Rücken leben müsst. Das Geheimnis Israels ist untrennbar mit diesem zweiten Geburtstag dort am Schilfmeer verbunden. Darum setz doch auch du ein Zeichen und lass dich taufen. Feiere deinen zweiten Geburtstag mit Jesus. Gib deinem Glauben den Halt, den er verdient hat. Und schau zu, wie Jesus dein Leben bewahrt. Darum viertens, lass dich retten. Dass die Israeliten Gott vertrauten und durch das Meer gingen, war ein wichtiges Zeichen für Gott. Er wusste jetzt, dass sie ihn tief in ihrem Herzen lieben. Der Zug durch das Meer war aber auch für die Israeliten wichtig. Sie lernten an diesem Tag, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen, denn er ist stärker als alles. Er hat wirklich alles gut im Griff. Die Ägypter verfolgten nämlich die Israeliten. Alle Streitwagen des Pharaos mit den Pferden und Wagenkämpfern jagten hinter ihnen her ins Meer hinein. Kurz vor Morgengrauen sah der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und stürzte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder ihrer Wagen, sodass sie nur mit Mühe vorwärts kamen. Als bei Tagesanbruch das Wasser zurückströmte, kam kein einziger von den Ägyptern mit dem Leben davon. So rettete der Herr an diesem Tag das Volk Israel vor seinen Verfolgern. Als die Leute von Israel die Leichen am Strand liegen sahen, erkannten sie, dass der Herr die Ägypter durch seine große Macht vernichtet hatte. Das erfüllte sie mit Furcht und Staunen, und sie fassten festes Vertrauen zu ihm und zu Mose, seinem Diener und Bevollmächtigten. Zu glauben bedeutet eigentlich nichts anderes, als sich immer wieder an Gottes Rettungstaten in unserem Leben zu erinnern. Er hat seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben lassen, damit wir frei werden. Und er hat Jesus vom Tod auferweckt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Leider gibt sich unser Feind nicht so schnell geschlagen wie die Ägypter auf dem Grund des Schilfmeeres. Der Teufel versucht immer wieder, uns zu verführen und von Gott wegzulocken, obwohl er schon besiegt ist. Er ist wütend darüber, dass wir ihm in der Taufe entwischt sind, ebenso wie die Ägypter wütend waren, dass ihre billigen Hebräersklaven plötzlich weg waren. Und darum kommt uns unser Feind oft bedrohlich nah. Das kann durch ein Unglück wie bei Hiob sein, oder er sorgt dafür, dass wir versagen und uns Vorwürfe machen. Damit will der Teufel bewirken, dass wir an Gottes Liebe zweifeln oder verzweifeln. Doch wir dürfen genauso wie die Israeliten zu Gott schreien. Wir müssen nicht immer fröhlich und gut gelaunt sein als Christ, wenn wir keinen Grund dazu haben. Wenn wir bedroht werden, dann lehrt uns hoffentlich die Not beten. Denn nichts stärkt unseren Glauben so, als dass wir uns mal wieder von unserem Gott retten lassen. Wir haben doch seine Verheißung. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, ihr könnt ganz ruhig sein. Ich möchte dir daher am Ende dazu eine Frage mitgeben. Wer ist eigentlich für dich der Größte in deinem Leben? John Donne wirft diese Frage in einem Buch auf, das er Anfang des 17. Jahrhunderts schrieb. Die Pest wütete schrecklich unter der Bevölkerung und er hatte auch schon die ersten Anzeichen der Krankheit bei sich bemerkt. Trotzdem hielt er als Priester weiter Andachten für die Kranken, weil er wusste, dass es ihnen gut tat. Und er sammelte diese Andachten in einem Buch. Dort fragt er, wer oder was ist eigentlich größer? Ist deine Krankheit größer als Gott? Nein, denn Gott kann uns gesund machen. Sind deine Feinde größer als Gott? Nein. Denn Gott kann jeden Feind zurückdrängen und besiegen. Sind deine Sorgen und finanziellen Engpässe größer als Gott? Nein, denn Gott kann uns versorgen. Gibt es irgendeine Angst, die so mächtig ist, dass sie uns von Gott und seiner Liebe trennen kann? Nein, denn nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Darum wurden die Israeliten mit Furcht und Staunen erfüllt, als sie ihre Feinde tot am Boden liegen sahen. Sie erkannten, dass nur einer zu fürchten ist, der eine, der die Macht hat, sich gegenüber allen anderen durchzusetzen. Das hat Gott immer wieder in der Geschichte bewiesen. Und daher ist es auch für uns das Beste, wenn wir endlich anfangen, Ehrfurcht vor unserem Gott zu zeigen. John Donne betet, Herr, gib mir doch eine Furcht, vor der ich mich nicht mehr fürchten muss. Was John Donne für sich entdeckt hat, stimmt vermutlich auch für uns. Wir haben in unserem Leben die Wahl, Gott zu fürchten oder alles andere im Leben zu fürchten. Immer kann unvermittelt etwas auftauchen, was uns Angst macht und ins Zweifeln bringt. Wie reagieren wir dann? Bei wem siehst du die größte Macht? Wirst du Gott in der Krise vertrauen? Ist dein Glaube größer als deine Angst? Oder wirst du dich enttäuscht und verärgert von Gott abwenden? Du hast die Wahl. Fürchte Gott oder fürchte alles andere in deinem Leben. John Donne entschied sich, Gott zu vertrauen und er wurde dafür belohnt. Es stellte sich heraus, dass er nicht an der Pest, sondern an einer anderen Krankheit litt. Er erholte sich bald davon und lebte noch viele Jahre. So wünsche ich dir, dass du dich auch von deinem Gott retten lässt. In seiner Liebe zu dir ist er entschlossen genug, um sich bis zu dir durchzukämpfen. Und seine Liebe ist stark genug, um auch für dich zu kämpfen und dich zu retten. Das Einzige, was du tun musst, ist, ihm zu vertrauen. Komm doch, so verwundet, schwach und schuldig, wie du dich fühlst, zu Jesus. Schau auf ihn und sieh, wie seine Liebe auch um dich wirbt. Gott ist so viel größer, stärker und höher als alles andere auf dieser Welt. Darum komm zu Jesus und feiere deinen zweiten Geburtstag mit ihm. Amen.